Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Andy Schmidt-Bauer beschäftigt sich seit 22 Jahren intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation und betreibt mit Ingrid Holler zusammen eine Akademie mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation in München. Andy hat in der Schule und als Jugendlicher unangenehme Erfahrungen gemacht, was ihn dazu veranlasst hat, sich schon in sehr frühen Jahren auf den Weg zu machen, um solche Fragen zu beantworten wie können Missverständnisse vermieden werden? Oder muss ich Recht haben, um was zu gelten? Andy lässt uns teilhaben, wie er die gewaltfreie Kommunikation in seinem Leben anwendet und wie Ingrid Holler und er sie in ihrer Zusammenarbeit, in ihrer gemeinsamen Akademie praktizieren. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration und bitte teilt die Folge mit Menschen, für die sie hilfreich sein könnte. Und los geht's. Grüß dich, Andy. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir uns unterhalten können.
Servus, Peter.
Ja, auf deiner Webseite oder auf eurer Webseite, du machst das ja alles mit Ingrid Holler zusammen, habe ich gelesen, auf deiner Biografie-Seite, seit dem 18. Lebensjahr begleiten dich Themen wie kommt es zu Missverständnissen zwischen Menschen, muss ich Recht haben, um etwas zu gelten? Und ich finde spannend, dass du das mit 18 Jahren schon dir die Fragen gestellt hast. Ich glaube, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also wie kam es dazu, dass du mit 18 schon diese Fragen hattest in dir?
Eigentlich kamen die Fragen schon vorher. Ich habe sie, glaube ich, mit 18 so bewusst das erste Mal formuliert. Das war ja die Abiturzeit, in der ich da unterwegs war. Und ich habe vorher in meinen Schulerfahrungen oft Situationen gehabt, wo ich den Eindruck habe, sage ich jetzt mal, nicht gemocht zu werden, nicht dazuzugehören und so weiter. Ich bin Jahrgang 65 und dann in die Grundschule gekommen und habe relativ bald dort eine Brille gebraucht, weil eben sich meine Augen verschlechtert haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber früher war es dann schon gleich, die Brillenschlange kommt und so weiter. Also alles, was so ein bisschen außergewöhnlich oder außer der Norm der Reihe war, dem Gewohnten, war halt komisch. Und diese Situationen kannte ich dann von relativ früh an immer wieder. Ich fand es auch eigentlich in der Schule oft nicht immer und dauernd, aber manchmal auch ganz nett und auch manche ganz Lehrer auch ganz nett. Und zu denen war ich dann auch nett. Und schon hieß es Schleimer. Und das waren halt Situationen, die mich immer wieder beschäftigt haben. Und als ich dann älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass ja das eigentlich ja so bei mir irgendwie so innen drin ist. Ich möchte eigentlich gerne einen freundlichen Umgang mit mir. Ich möchte den auch haben. Und ich möchte ihn auch bieten. Es ist eigentlich so, irgendwie eigentlich, wenn man jetzt dieses Wort verwendet, das Normalste der Welt. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, mit Kommunikation in verschiedenen Richtungen. Habe dann auch mal geschaut, was kann man denn selber so machen. Und das hat dann ein sehr breite Bandbreite gehabt, von Tai Chi zu autogenem Training oder eben auch Beschäftigung mit Kommunikation und Sprache. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, das hat mich immer wieder begleitet, aber es war nie so im Vordergrund. Weil ich habe doch gemerkt, dass die Gesellschaft oder wie ich aufgewachsen bin, mich geprägt hat, so in Sachen von was macht man nicht, wie geht's richtig, wie sollte man es besser nicht machen und so weiter. Und im Wesentlichen bin ich schon ganz gut zurechtgekommen. Ja, ich hatte ja kein schlechtes Leben. Also gab es auch keinen Bedarf, unbedingt was zu ändern.
War es auch so, dass du funktioniert hast, dass das einfach das Leben funktioniert hat, du funktioniert hast dann auch irgendwo?
Das klingt so negativ und ich habe es selber gar nicht so erlebt, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt und ich hatte auch wirklich ein gutes Leben, also über viele Jahre hinweg. Ich habe mit 30 meine erste Partnerschaft gehabt, die auch lange gehalten hat und in dieser Partnerschaft war ich zufrieden. Also bis dahin, sage ich jetzt mal, gab es schon Auf und Ab, aber ich habe Funktionieren würde ich das nicht benennen, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt und ich dachte, das wäre so das, so wie man es halt macht.
Ja.
Frau vielleicht auch.
Ich
Ja, und
merke halt,
in.
ich gehe in Resonanz mit dir, weil ich bin 63er Jahrgang, 60. Und das heißt, wir haben einen ähnlichen Hintergrund von der Gesellschaft her. Und ich habe lange Jahre das vermisst, dass Menschen da sind, mit denen ich tiefe Gespräche führen kann und solche Themen erörtern kann. Weil das der um die, mein Umkreis einfach nicht so unterwegs war.
Da hatte
Oder
ich,
vielleicht hat mir auch der Mut gefehlt. Das kann auch sein, oder beides.
da hatte ich vielleicht Glück, weil ich habe immer wieder wenige, aber doch einzelne Menschen gehabt, die mich in meinem Leben begleitet haben oder so eine gewisse Zeit begleitet haben im Leben, wo ich diese Gespräche führen konnte. Und die habe ich mir auch aktiv gesucht. Ich denke da gerade an eine Freundin von mir auch in der Zeit, wo ich eben so mit 18, 20 und so unterwegs war, die eben auch ein bisschen anders war und mit der ich viel Zeit verbracht habe. Und meine Eltern fanden das immer total blöd. Also die wollten das nie, aber da habe ich mich einfach das gemacht, was ich wollte. Das war eigentlich auch schon so, dass ich dann irgendwie meine Nischen mir gesucht habe. Und diesen Austausch hatte ich und der hat mir auch gut getan. Der hat mich auch immer wieder weitergebracht, wo ich eben auch Bücher gelesen habe zur Persönlichkeitsentwicklung und anderes.
Wenn du sagst, ja, du hast deine Erfahrungen in der Schule gehabt und Dinge, die dich gestört haben, würdest du sagen, du hast so einen inneren, irgendwie so einen inneren Antrieb in einer bestimmten Richtung oder innere Sehnsucht, die so vielleicht auch angelegt war? Ja, kann man sagen, ist das verursacht vielleicht von den Schulerfahrungen.
Ja, ich denke schon, diese Geschichte mit Zugehörigkeit, ist bei mir schon stark ausgeprägt. Das hätte ich schon oder möchte ich schon gerne haben und auch sowas, das gesehen wird, was ich mache, im Sinne von auch, ja, wenn meine Loyalität zum Beispiel angezweifelt wird. Ich arbeite ja auch immer wieder in Vereinen, Organisationen und Ähnlichen. Und dann merke ich, das sind so ein bisschen sowas wie wunde Punkte, die mir eben geblieben sind und die kenne ich ja inzwischen recht gut dank der gewaltfreien Kommunikation und kann mit denen umgehen, meistens. Aber es gibt manchmal Auslöser, wo das dann eben wieder aufbricht. Muss ich dann hinterher dann wieder aufräumen. Das
Also
kann natürlich auch passieren.
mit Loyalität meinst du, dass wenn du den Eindruck hast, jemand stellt deine gute Absicht in Frage oder dass du nicht so dahinter
Ja.
stehst oder?
Zum Beispiel, ne? Also das meine ich damit, genau. Oder dass ich vielleicht Dinge sage und die dann auch nicht meine oder ähnliches. Das sind immer so Geschichten, die dann im zwischenmenschlichen Miteinander auftreten. Und geändert hat sich die ganze Geschichte so in meinem Leben eigentlich mit der gewaltfreien Kommunikation erst dadurch, als ich das Buch von Marsha Rosenberg in die Finger bekommen habe. Habe ich angefangen, da so ein Bewusstsein zu entwickeln. Ne? Als Sehnsucht könnte ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher so ein Wunsch, dass das, was in mir ist, wieder hochkommt und eh da ist. Und Sendungsbewusstsein habe ich keins. Also das hatte ich mal kurzfristig, als ich die GfK kennengelernt habe. Da hatte ich leider den Fehler gemacht, den vielleicht mehrere kennen, ne? Also zu missionieren, wie toll die GfK ist und so weiter und dass alle das doch machen sollten.
Ja.
Ja.
Wenn du sagst, du hast eher so eine Sehnsucht, das zu entwickeln, was eh da ist, was meinst du damit?
Also ich habe, als ich das Buch eben gelesen habe, das Buch Gewaltfreie Kommunikation, Marshall Rosenberg, sein Standardwerk, habe ich mich das erste Mal mit diesen Begriffen, die die Bedürfnisse in Worte fassen, erstmal wirklich bewusst auseinandergesetzt. Dieses Bewusstsein hatte ich vorher nicht. Ich habe schon gemerkt, da ist was in mir und ich konnte das auch fassen, aber ich habe das doch sehr stark auch an Personen gebunden. Ja, und erstmal die Beschäftigung mit Bedürfnissen überhaupt, sowas wie Wertschätzung und Zugehörigkeit und Geborgenheit oder auch Klarheit, aufrichtig sein, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Das sind Dinge, die mir vorher, die habe ich zwar vorher vielleicht eher intuitiv oder versucht, so gut wie möglich zu leben, aber ich hatte keine Worte dafür und dementsprechend auch keinen klaren Kompass. Und für mich sind die Bedürfnisse sowas wie so ein Kompass geworden, passt das gerade, was ich jetzt gerade erlebe, zu mir und zu dem, wie ich leben will oder eben auch nicht. Na, der Kompass ist nicht immer aktiv, aber ich kann ihn immer rausholen und aufklappen, indem ich mich da bewusst reinbegebe. Das kennst du ja sicher.
Ja. Und also ich frage deswegen etwas näher nach, weil es mich selber so beschäftigt gerade, so das, was in uns ist, was in mir ist, was, also so Worte wie der innere Kern oder mich entfalten oder den Zugang zu dem, was ganz tief in mir ist, was mich ausmacht als Mensch, vielleicht auch genetisch und so, also was ganz individuell ich ist. Und ist für dich, also wenn du sagst, Bedürfnisse, Zugang, ist das für dich dann schon der Kern? Gibt es da noch was anderes?
Also die Fragen, die du jetzt zu dir so gerade stellst oder was ich gerade von dir gehört habe, da gibt es bei mir keine Resonanz. Also ich habe festgestellt, dass für mich die Bedürfnisse, zumindest so wie ich sie erlebe und so wie ich sie versuche in mir selber zu erfahren, zu erspüren, wirklich das Zentrale sind. Nenn es den Kern. Also ich bin nicht weiter auf der Suche nach irgendwas anderem oder tieferem, sondern mir reicht das. Ich finde das vollkommen ausreichend für mich.
Ja.
Habe auch nichts Besseres kennengelernt. Also ich bin jetzt schon ab und zu mal auf der Suche, mal gucke ich mal dies und jene Entwicklung oder so. Aber ich stelle immer wieder fest, ich komme wieder zur GfK zurück, weil das bewährt sich für mich einfach total.
Ich glaube, ich weiß nicht genau, was es dann bei mir ist. Klar, ich kenne das ganze Bedürfnisse und ich denke auch in Bedürfnissen und meine Werte, meine wichtigsten habe ich auch definiert. Und dann ist doch irgendwas, wo ich sage, Mitgefühl oder Aufrichtigkeit oder ja, so mich fühlen, einfach mich ganz wahrnehmen und spüren, das ist, dann ist man, da sind mir dann die Worte, der Bedürfnisworte zu wenig. Da brauche ich dann irgendwie Fleisch an den Knochen, da brauche ich irgendwie einen Zugang, da brauche ich ein Gespür irgendwie noch. Und da glaube ich, bin ich so am Forschen, wie geht es und wie komme ich da ran und wie kann ich das spüren und erleben, und gibt es da vielleicht noch etwas, was ich fühlen kann in mir? Also das ist so das, was mich beschäftigt.
Ja, interessant, weil ehrlich gesagt, mir reichen die Gefühle, die ich fühle, total, weil sie sind nicht immer angenehm. Ja,
Ja.
und einfach nur mal reinzuschauen. Ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass, na gut, die Bedürfnisse, die Worte, die wir dafür verwenden, sind ja nicht die Bedürfnisse selber. Ich denke, da sind wir uns ja einig, sondern ich gehe da mit Marshall Rosenberg. Ich erinnere mich immer, dass er gesagt hat, das ist die Art, wie sich das Leben in uns manifestiert. Zumindest habe ich das noch so von ihm im Ohr. Und damit gehe ich einfach und dann schaue ich, was ist die Näherung? Kann ich damit was anfangen? Gibt es eine Resonanz? Und ich habe es eigentlich bisher noch nie erlebt, dass wenn ich mir Bedürfnisse aktiv vornehme und ganz ehrlich gesagt, ich habe sie nicht immer auf dem Schirm, also ich brauche auch Hilfsmittel. Deswegen habe ich ja zum Beispiel diesen Fächer Gefühle und Bedürfnisse entwickelt, den wir ja auch einsetzen. Und den setze ich für mich selber auch ein. Weil ich muss manchmal das Wort sehen. Wirklich, es ist auch nach 20 Jahren GfK. Ich muss das Wort vor mir sehen. Was steht dann da? Meinetwegen Rücksichtnahme und denke mir, ja, genau. Dann gibt es erst diese Resonanz und dann löst sich das auch sofort auf oder es gibt ein Gefühl der Entlastung oder Entleichterung. Und ich trenne halt auch sehr stark zwischen den Bedürfnissen und meinem Gefühlsleben. Und ich überlege mir immer dann, okay, das Bedürfnis ist und wie geht's mir eigentlich gerade? Und ich versuche wirklich ein Wort dafür zu finden, also dieses Einfühlen in mich selber. Und das ist eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation nach wie vor noch meine Hauptbeschäftigung.
Also,
Also der Umgang mit mir selbst.
ja.
Es ist jetzt übrigens nicht so, dass ich jetzt dauernd vorm Schreibtisch sitze und mir denke, wie fühle ich mich und was brauche ich? Na, also da komme ich ja nicht zum Arbeiten. Kann sonst nichts mehr machen. Ich mache das dann, wenn ich merke, wenn ich immer so einen Eindruck habe, ich fühle mich nicht unwohl, ich fühle mich unwohl und dann, das merkt man ja früher oder später, sei es jetzt an einer körperlichen Verspannung oder auch geistig, habe man so einen Kopf, einen Knoten im Kopf. Das sind immer so gute Gelegenheiten, wo ich das bewusst mache. Oder auch ganz bewusst mehrmals am Tag mich fragen, sag mal, was erfüllt sich eigentlich gerade? Weil ich habe schon auch eine Tendenz gesellschaftlich, kulturell, familiär geprägt, mit dem Krümelsuchblick durch die Gegend zu gehen. Ne? Was funktioniert gerade nicht und da, wo ist es schwierig und um Gottes Willen und so weiter.
Wenn du sagst, du verbindest dich mit dem Wort oder du suchst das Wort, weil du musst das sehen und vielleicht, wenn du den Fächer aufmachst und die Bedürfnisse suchst, vielleicht findest du auch das Wort erst, was dran ist. Und was passiert dann? Angenommen, du findest dann das Wort Rücksichtnahme und es geht in Resonanz mit dir und du siehst es und wie ist dann dein inneres Erleben, wenn du das dann?
Innerlich passiert sowas wie ein Ah, das ist es. Na, also dieses, da ist auf einmal so ein Bewusstsein da, wie etwas entdeckt zu haben. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es immer wieder neue Facetten meines eigenen Selbst zu geben scheint, die ich noch nicht kenne, tiefere Schichten, nenn es wie auch immer du willst. Und ich bin auch manchmal unangenehm berührt von mir selber, weil ich dachte, ah ja, jetzt kommt diese olle Kamelle, na, dann kommt dieser verurteilende Gedanke, jetzt kommt diese olle Kamelle schon wieder hoch. Ich dachte, da wäre ich schon weiter. Ich dachte, das hätte ich hinter mir gelassen und stelle fest, nee, da ist halt aus der Vergangenheit doch nochmal was da. Na, dann beschäftige ich mich nochmal mit, entweder mit mir selber oder mach mal eine empathische Coaching-Sitzung oder irgendwas. Hol mir Unterstützung. Und das Gute ist zu wissen, dass ich, wenn ich das jetzt mal so bildlich verwende, in der Giraffenwelt bin ich ja nicht alleine. Es gibt ja immer Menschen, die mir helfen können und das gerne, und das auch gerne tun und das auch wollen. Auch übrigens so ein Glaubenssatz, der eine Weile gebraucht hat, bis ich ihn loslassen konnte, ne? Also interessiert sich keiner für mich so.
Ja, ich grinste die ganze Zeit, wo du angefangen hast zu reden, weil ich weil es so in Resonanz geht, weil es mir so bekannt vorkommt, so dann denke ich, ich kenne es schon, hab das schon und dann bumm.
Steht man wieder an so einer Ecke und denkt sich, ah ja, könntest du wieder ein Einführungsseminar machen, ne?
Ja, das Schöne ist, dass ich es mittlerweile willkommen heiße und nicht mehr so auf Widerstand bin, sondern sage, ah ja, ist toll, dass du da bist, dass ich das sehe und dass das sich zeigt, weil das kann ich wieder was lernen.
Ja, das gelingt mir erst im zweiten Schritt. Also oft diese Begeisterung fürs Lernen, das merke ich erst hinterher. Aber was ich immer wieder entlastend finde, ist dieser Moment, die Klarheit zu gewinnen, was ist es, was mich gerade umtreibt? Das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich so einen Eindruck habe, ich bin da einen Schritt weiter, vielleicht noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber so einen Schritt weiter, dann komme ich raus aus etwas, was ich oft als so Unsicherheit oder Hilflosigkeit auf der Gefühlsebene erlebe. Und das finde ich extrem unangenehm. Ja, und sobald ich Klarheit habe, weiß ich, okay, ja, ich habe zwar noch keine Idee, wie ich jetzt weiterkomme, aber das ist es, genau. Und das tut mir einfach gut. Und da bin ich Marshall Rosenberg wirklich extrem dankbar, dass er mir und uns oder anderen Menschen das gezeigt hat, dass er da drauf gekommen ist, wie man das in Worte fassen kann.
Ja, möchte ich auch noch näher darauf eingehen, vorher noch, was mich einfach auch so beschäftigt, aus meiner ich denke so, dass es das Wichtigste ist für mich in meinem Leben, damit ich gut mit mir umgehen kann und auch mit anderen Menschen, dass ich mich spüre, dass ich mich fühle, dass ich wahrnehme, was in mir los ist. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, innezuhalten, nachzuschauen, nicht drüber hinwegzugehen. Und eben dann zu schauen, Gefühle, Bedürfnisse, was ist da? Wie gelingt es dir? Hast du da irgendwelche Strategien? Du hast vorher schon erwähnt, körperliche Reaktionen. Weil wenn ich zu viel im Arbeiten bin und zu viel am Machen und am Außen bin, dann vergesse ich das oft. Oder ich erlebe etwas Unangenehmes und lenke mich ab oder tu schön reden oder also so hast du da irgendwas für dich schon so entwickelt, was dir hilft dabei, bei dir anzukommen, anzudocken?
Ja, wenn ich mich daran erinnere, rechtzeitig, dann gibt es verschiedene Strategien, die da gut funktionieren bei mir. Ich habe zwei, drei Entspannungstechniken mal gelernt, die ich anwende, die auch teilweise sehr schnell gehen, wie wo ich eine Minute brauche, um einigermaßen wieder in einen anderen Modus zu kommen. Oder ich bin ja auch Herzkreistrainer. Ich mache also mein eigenes Herzkreistraining, zum Teil eben ganz diese 12 Minuten, die es braucht, oder auch Teile daraus. Also ich versuche das dann körperlich auch umzusetzen, weil ich merke, dass gerade das Körperliche mir hilft, so in Einklang zu kommen wenn es zwischen Bauch und Kopf ein bisschen eng wird. Na, also der Kopf drückt nach unten, der Bauch drückt nach oben mit Gefühlen so wie Wut und Ärger. dann ist es nicht mehr ganz einfach. Aber ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich mich an die GfK erinnere und mich frage, sag mal, wie denke ich denn eigentlich gerade und was will ich gerade? Das ist ein Satz, den habe ich von meiner Kollegin und Freundin Ingrid Holler hier immer wieder gehört. Wie denkst du denn eigentlich gerade und willst du so denken? Den habe ich mir so gemerkt. Und wenn es mir gelingt, da die Kurve zu kriegen, das ist eigentlich schon mindestens die halbe Miete.
Ja, das ist dann praktisch das kleine Männchen, was da sitzt und dich erinnert an die und darum, um was es geht.
Ja, also ich habe hier auch so ein kleines Kärtchen gemacht für Gesprächsführung, so eine Checkliste für ein Gespräch, wenn es wichtig wird. Und da ist es auch eine Frage, ne? Die Frage, bin ich eigentlich in Kontakt mit mir? Ich finde, das ist die ausschlaggebende Frage ist, wie denke ich gerade und will ich so denken? Ich bin ja kein Automat, zwingt mich ja keiner auf die Wolfswelt umzuschwenken. Sie ist halt
Ja.
sehr verlockend, weil sie halt so gut gebahnt ist.
Ja. Ich habe dich ja zum ersten Mal gesehen auf dem CDs noch, DVDs, 2005, Marshall und Rosenberg in München. Und dann plötzlich tauchst du auf und übersetzt. Jetzt haben wir 2024. Das heißt 19 Jahre her. Wie würdest du sagen, so auf den Blick jetzt so drauf richten auf diese 19 Jahre, wie war es damals für dich, wo du Marshall erlebt hast, wo du ja auch schon dabei warst? Und jetzt?
Ja, ich habe die GfK 2001 kennengelernt und war 2002 dann das erste Mal in der Schweiz bei Marshall Rosenberg. Und diese 7 Tage waren für mich wirklich, wie es auf Neudeutsch heißt, so ein Game Changer. Und ich hatte damals ein Einführungsseminar hinter mich gebracht und habe klar gemerkt, das ist was, das könnte was für mich sein. Aber als es daran ging, das selber auszuprobieren in diesem Einführungsseminar, da habe ich nichts zustande gekriegt. Ja, und ich bin da, das war bei Klaus Karstedt, der leider verstorben ist, und seine Frau, die Friederike, war da mit dabei. Und ich bin besonders Friederike sehr dankbar damals in diesem Einführungsseminar, weil sie hat mich da gecoacht in diesen Gesprächssituationen, die wir geübt haben. Und ich sehe sie da auch immer noch so hinter mir stehen und bewegt mich auch gerade.
Mich auch, komischerweise.
Wo sie
Ja.
dann gemerkt hat, und jetzt nochmal dranbleiben. Und dieses jetzt nochmal dranbleiben hat mich immer wieder begleitet, auch in Kontakten. Einfach zu wissen, okay, es hat jetzt gerade nicht geklappt, der Kontakt funktioniert nicht, weder zu mir noch zu anderen, und jetzt nochmal dranbleiben. Und das mit einer sehr sanften Art. Das tut mir sehr gut. Und das, was ich dann danach bei Marshall Rosenberg erlebt hat in der Woche, das war ziemlich umwerfend, ehrlich gesagt. Weil ich dachte ja irgendwie schon auch noch am Anfang, naja, gewaltfreie Kommunikation ist so eine Kommunikationsmethode. Ne? Also da geht es um Technik.
Ja.
Und wenn ich die 4 Schritte kann, dann kann ich GfK und also GfK wären die 4 Schritte, so in etwa. Trotz dem, dass ich das natürlich in dem Einführungsseminar auch gehört habe, dass es nicht so wäre, war mir das nicht klar. Aber als ich dann diese 7 Tage in die Schweiz bin, danach war mir das klar. Ich wusste ja auch gar nicht, ist das überhaupt was für mich, weil dieses Training hieß damals Masterclass. Ja, und Klaus hat dann gesagt, ja, du kannst doch da mal probieren, frag doch mal an. Ja, und die Voraussetzung wäre ein Einführungsseminar. Dann habe ich da angerufen, es haben zwei Schweizer Kolleginnen organisiert, die Regula Langemann und die Suna Jammerner, bei denen ich auch viel gelernt habe. Ich war dann später bei denen in der Schweiz, und die hatten die Organisation dort, und die haben gesagt, ja, du kannst kommen. Ja. Oben auf der Orchidea Lodge, wo dieses Training stattgefunden hat, ich weiß nicht, ob du den Ort kennst,
Ich kenne ihn nicht, aber ich habe gehört davon.
im Basler Jura, da war kein Platz mehr, weil es eben viele Leute waren. Waren dann so, glaube ich, so 50 oder 60 Leute insgesamt in diesem Seminarraum. Und ich habe dann unten im Dorf gewohnt und bin jeden Tag hochgefahren. Es ist eine Erinnerung, an die ich nie vergessen werde, weil das Training waren 7 Tage, hat am 7. Tag mittags geendet, und es waren 6 Tage Nebel und Regen. Und ich bin jedes Mal am Tag diesen Berg raufgefahren mit meinem Auto und runtergefahren und habe kaum die Hand vor den Augen gesehen. Das war jedes Mal halsbrecherisch, weil das war auch so eine unbefestigte Straße. Aber jedenfalls am letzten Tag kam die Sonne raus und Marshall hat am letzten Tag Versöhnungsgespräche geführt, also Gespräche mit Menschen, die Ereignisse haben aus der Vergangenheit, die sie immer noch belasten, wo er in die Rolle dieser Person gegangen ist. Und da habe ich gesehen, was gewaltfreie Kommunikation wirklich bedeuten kann. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ganz sicher etwas, was ich lernen will und das ist was für mich. Aber ans Weitergeben habe ich da überhaupt nicht gedacht, jahrelang nicht, sondern nur für mich.
Wenn du jetzt 19 Jahre später da sitzt vor mir und wie, also ich frage deswegen vielleicht, weil ich manchmal bei mir denke, ah ja, ich bin schon ziemlich weit und dann kommt wieder etwas, wo ich denke, ich habe doch überhaupt nichts gelernt. Ich bin auch immer noch genauso wie am Anfang, also. Wie 19 Jahre sind jetzt doch eine lange Zeit. Wie erlebst du dich jetzt im Bezug zu 2005? Gleich vielleicht auch.
Ich
Ja.
habe mich damals ziemlich intensiv reingestürzt. Ich habe im gleichen Jahr noch ein IIT gemacht, also nochmal diese 9 Tage, war dann im Jahr drauf in Dänemark für ein Training, wo ich damals schon Robert Gonzales, Susan Sky kennengelernt habe und ein paar andere von den alten, sogenannten alten, langjährigen Trainerinnen und da einfach unheimlich viel aufgeschnappt habe und verschiedene Impulse bekommen habe, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen ging es relativ flott, sage ich jetzt mal, bis ich so einen gewissen Stand erreicht hatte. Und die Jahre drauf habe ich immer dazu gelernt. Und durch das Weitergeben, was später ja erst dazu gekommen ist, also sprich gewaltfreie Kommunikation auch zu lehren, hat sich nochmal was verändert. Und ja, es gibt genau wie bei dir auch Momente, erst letzte Woche hier bei uns im Büro, wo es eine Situation gab, wo ich gemerkt habe, ja, bumm, da war ich wieder sozusagen am Anfang. Und es war schön, dass ich dann durch Ingrid eben auch empathisch aufgefangen wurde. Ne? Also die in der Lage war, da, wo wir uns ein bisschen in die Haare kriegen hätten können, umzuschalten, einfach bei mir zu bleiben. Und das gelingt mir selber in vielen Situationen, aber auch eben nicht allen. Und ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich inzwischen gemerkt habe, dass das Lernen nie aufhört. Also irgendwann dachte ich, ich bin mal heilig. Einen Heiligenschein raus und dann kann ich's. Ja, dann passiert mir sowas nicht mehr. Das ist eine Illusion, das glaube ich nicht. Was ich aber gemerkt habe, ist, es ist lange nicht mehr so schlimm, wenn es mir passiert. Das heißt, ich mache mich nicht mehr so runter dafür, sondern versuche schneller rauszubekommen, was war es denn, was mich getriggert hat und was brauche ich denn. Und eigentlich in den letzten Jahren erst noch mal viel stärker, was könnten denn Strategien sein, was hätte ich denn stattdessen sagen oder tun können? Und da habe ich mich lange Jahre gar nicht so damit beschäftigt. Und da habe ich mir versucht, das Bedürfnis rauszubekommen. Wie ist es? Wie habe ich mich da gefühlt? Was sind die Auslöser? Und habe da versucht, eigentlich so ein bisschen so eine Art Vermeidungsstrategie zu fahren, ne, dass ich nicht mehr in solche Situationen komme. Aber jetzt versuche ich mich noch stärker zu sagen, was könnte ich denn tun, in der Situation zu bleiben und alternative Strategien zu entwickeln, anstelle auf die Wolfsautobahn zu fahren. Gibt es irgendeine Resonanz bei dir?
Ja, gibt schon Resonanz. Es ist einfach, so wie ich das höre, einfach die Entwicklung von damals zu jetzt und wo du jetzt bist und die Realität. Und Vorfeld dachte mir, na, mich würde auch die Frage interessieren, wie geht es dir mit Ingrid? Weil du hast ja mit Ingrid die Akademie Blickwinkel gegründet, ihr arbeitet zusammen seit 2003, also eine lange Zeit. Also, und ich denke, dass das neben der Partnerschaft, was mit Sicherheit immer die größten Herausforderungen ist, oder nicht mit Sicherheit, aber meine Erfahrung, schon auch eine gute Lehrzeit auch ist.
Ja, natürlich.
Und ich bin ja, der Ingrid bin ich sowieso sehr dankbar, dass sie das Buch übersetzt hat von Marshall 2000, glaube ich, war das. Und wie lebt ihr da die gewaltfreie Kommunikation? Wie geht es euch da? Wie?
Genauso wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe, wir versuchen es zu leben, wie du das sagst, ne? Nicht nur einzusetzen, sondern zu leben in diesem Miteinander. Und wir sind nicht immer einer Meinung und haben auch unterschiedliche Ansichten in verschiedenen Dingen. Und das Schöne ist, dass wir immer wieder einen Weg finden und uns Zeit nehmen. bestimmte Entscheidungen zu treffen und sie dann so zu treffen, dass sie wirklich sind, okay, da sagen, da stehen wir beide dahinter. Der Faktor Zeit, den finde ich da ganz entscheidend. Also manche Sachen brauchen bei uns unheimlich lange und das stößt dann auf einer Gegenseite, die wartet auf etwas von uns, vielleicht auch nicht immer auf Gegenliebe. Und es gelingt uns in ganz, ganz vielen Fällen eigentlich, ohne überhaupt in Konflikt zu kommen, Dinge zu klären, weil wir uns Zeit lassen, weil wir drüber reden. Und weil wir immer wieder schauen, was wollen wir denn? Also auch auf dieser Ebene der Bedürfnisse. Und was ich immer wieder hilfreich finde, wenn einem sprachlich auch die Mittel zur Verfügung stehen, Bedürfnisse auszudrücken. Weil ich stelle halt auch fest, jetzt, egal in welchem Kontakt auch immer, die beste Absicht nützt nichts, wenn ich sprachlich's nicht auf die Straße bringe.
Du meinst also, eine Haltung alleine reicht dann nicht mehr?
Also für mich mache ich immer wieder die Erfahrung, die Haltung alleine reicht nicht. Gerade wenn ich egal ob ich jetzt mit Menschen zusammen bin, die gewaltfreie Kommunikation kennen, können oder auch affin sind in die Richtung oder auch Menschen, die das gar nicht kennen. Also wenn etwas aus meinem Mund kommt, was einfach nicht hilfreich ist für den Kontakt, macht es für die andere Person einfach ungleich schwieriger, da einzusteigen oder dabei zu sein. Es gibt manche Menschen, die können das ganz gut. Die Mehrzahl der Menschen ist meine Erfahrung, kann es allerdings nicht so gut, sondern bleibt halt eher bei sich und bei ihren Problemen und bei ihrer Sichtweise und so weiter. Da muss man schon ganz schön ackern und da wäre es schon gut, wenn einem Worte auch zur Verfügung stehen. Das muss nicht immer mit Worten sein, das ist vollkommen klar. Aber die innere Haltung alleine macht es aus meiner Sicht nicht.
Ja.
Es ist schon beides.
Weil du vorhin, wo du Friederike Kalau-Karstadt erwähnt hast, gesagt hast, na, das bewegt mich gerade. Und ich habe gemerkt, ich bin auch sofort bewegt gewesen. Und meine Erfahrung ist, je länger ich mich beschäftige damit, je länger ich mir meine Gefühle zulasse, mir die anschaue, desto leichter werde ich berührt. Also berührt, bewegt ist der Ausdruck. Ich werde berührt, so bezeichne ich das. Und desto schneller werden meine Augen feucht oder es passiert etwas innerlich in mir. Ist es auch deine Erfahrung, dass wenn Menschen sich auf dem GfK-Weg begeben, oder auch bei dir in deiner persönlichen Erfahrung, dass du dann durchlässiger wirst, dass du dann weicher wirst, vielleicht auch empfänglicher?
Also ich denke, ich habe einen besseren Kontakt zu dem, was in mir läuft. Also weniger in der Gedankenwelt diese Geschichten von wie es sein sollte und müsste, hätte, könnte, sondern es ist mehr, was dahinter steht. Und wenn Bedürfnisse sich dann erfüllen oder eben auch nicht, dann merke ich das stärker. Also die Gefühle, ich habe eine wesentlich stärkere Aufmerksamkeit auf meine Gefühle und das ist auch meine Absicht. Also Aufmerksamkeit und Absicht liegen in dieser Ebene, ne? Und ich möchte da gerne in Kontakt sein, auch mit mir, und dann lasse ich mich auch berühren. Es ist jetzt nicht so, dass das unkontrolliert dann passiert. Da kann ich schon Einfluss nehmen drauf. Manchmal passiert es, so wie jetzt gerade eben, und dann lasse ich es auch zu. Und ich finde, mir gefällt es auch, dass ich dann merke, da ist so eine Dankbarkeit da. Und ich bin der Ingrid auch dankbar, weil wir viele, viele Gespräche geführt haben, über sehr persönliche Themen, wo wir uns gegenseitig begleitet haben. Und das hat auch sehr zu meiner Entwicklung beigetragen. Und deswegen, ja, da hat sich einiges verändert. Und ich empfinde das eigentlich als sehr angenehm. Ob ich das jetzt als durchlässiger oder empfänglicher bezeichnen würde, für mich ist es ein Zeichen von vertieftem Kontakt mit mir selbst. Das ist meine Sprache eher.
Ja, so würde ich es auch in Worte ausdrücken. Und ich merke bei mir manchmal noch, dass es zwei Seiten gibt. Also ich werde berührt von etwas und ich gehe in Resonanz und vielleicht werden auch die Augen leicht feucht. Und dann gibt es etwas, einen Anteil in mir, der genießt es gerade und ist dankbar dafür, dass ich das fühle und dass ich das spüre, dass ich den Zugang habe dazu. Und dann gibt es einen Anteil, der sagt, oder der, ich weiß nicht, was das ist sowas wie, ja komm jetzt, aber jetzt reiß dich zusammen oder jetzt halt nicht so, nicht loslassen oder nicht. Kontrolle drüber, ist es jetzt okay, ist es, dann ist es ein bisschen peinlich, ein bisschen Scham da auch. Dann kommt mit Sicherheit meine Biografie rein und 63er Jahrgang und Mann. Also diese beiden Teile, das ist oftmals nicht so ganz, tun mir noch ein wenig schwer so mit dem Ganzen und auch, dass ich oftmals wenig Kontrolle habe darüber.
Ja, also ich kenne das auch, Peter, was du gerade beschreibst, und ich denke, dass wir schon ein ganzer Mensch sind, aber dass wir natürlich verschiedene Anteile in uns haben. Und ich denke, dass das einfach verschiedene Bedürfnisse sind, die zur gleichen Zeit aktiv sind. Ich möchte gern sicherstellen, dass ich weiterhin akzeptiert werde. Werde ich akzeptiert, wenn ich jetzt meine Gefühle zeige, in einem Business Training zum Beispiel? Ja, und das ist dann einfach, einerseits möchte ich echt sein, authentisch sein, ich möchte das auch nach außen geben, was in mir ist. Ja. Und gleichzeitig brauche ich das, das andere eben auch.
Ja,
Und
das
das deckt sich mit dem, was jetzt auch in der Neurobiologie in den letzten Jahren immer wieder gesagt wurde, das menschliche ABS-System. Ich habe das von Joachim Bauer mal kennengelernt auf einem Vortrag. Der hat gesagt, wir hätten so ein ABS-System wie im Auto. Wir wollen anerkannt, beliebt und sicher sein. Es deckt sich ziemlich mit dem, was so eine Grundding ist. Und wenn ich da im Kontakt eben nicht mehr ganz sicher bin, wenn ich da einfach eine Bestätigung brauche, dann wäre es gut, vielleicht auch sich dafür einzusetzen und dann mal nachzufragen. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Training, in einer IT-Firma, wo es auch einen Moment gab, wo ich so berührt war, wo ich dann mir auch nicht mehr sicher war, na, wie kommt denn das an, wenn ich mich da so zeige? Und dann hatte ich Gott sei Dank die Idee, mal nachzufragen, bevor ich mir da lange Gedanken mache. Sage ich, merke gerade, ich werde gerade unsicher, weil ja, mir ist ja auch wichtig, so eine gewisse Professionalität zu haben. Ich würde mal gern zwei, drei Stimmen hören. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie das so erleben, dass ich mich hier so zeige mit dem, was mich bewegt? Und da habe ich sehr viel positive Resonanz gehört. Und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, glaube ich, dann wird dieser innere Anteil auch ein Stück weit gestärkt, so nach dem Motto, es kann koexistieren. Alles darf gleichzeitig da sein. Wir brauchen nur Strategien, die halt dazu passen.
Also ich habe diese Frage auch gestellt, also einmal, weil es gerade vorhin passiert ist auch und weil mich das auch gerade beschäftigt und weil es gerade da war. Und es ist auch ein Anteil in mir, der sagt, naja, du gibst die GfK weiter und da geht es ja um Echtsein und also mich da auch zeigen. Und es ist auch ein wenig so ein wenig Beispiel geben oder vorleben und vielleicht auch andere ermutigen, vor allem auch Männer ermutigen, da mal hinzuschauen und zu schauen und sich zu trauen, sich zu zeigen auch. Also ich weiß es von Gesprächen, ich weiß es von meiner Beziehung, dass meine Lebensgefährtin einfach sich das wünscht, dass ich das tue, dass sie mich sieht, dass sie mich erlebt, dass sie mich erfahren kann. Und ich erlebe das auch von anderen oder von Frauen, die ich höre, sie würden gern mehr spüren. Und ich glaube, das ist auch ein Anteil in mir, wo ich sage, ja, dann lebe es halt und zeige es auch, dass vielleicht auch andere Menschen darüber nachdenken. Und die Bewertungen, die sie vielleicht darüber haben, mal hinterfragen.
Hast du da eine Frage an mich oder war das eine Aussage von dir?
Das war jetzt einfach nur eine Aussage und eine Offenlegung von dem, was an mehreren Anteilen da ist.
Ja, magst du eine Resonanz hören von mir?
Ja, gerne.
Also vielleicht nur zu einem Punkt, den ich gerade gehört habe, dieses mehr Spüren. Ne? Das finde ich immer ganz interessant, weil ich höre das dann auch manchmal auch in Coachings. Ich begleite ja viele Menschen oder auch in Mediationen. Wenn ich da unterwegs bin, dann heißt in ein paar Situationen manchmal, ich würde dich gern mehr spüren können. Das ist auch so eine Aussage, wo ich dann gerne mal einsteige auch und versuche den Leuten klarzumachen. Also ich frage sie vorher, ob sie das überhaupt wissen wollen. Eh klar, wie ich das sehe. Ne? Also spüren kann ich nach wie vor immer nur mich selbst. Und da glaube ich felsenfest davon dran. Ich kann im Außen nichts spüren. Aber ich kann natürlich sehen, wenn die andere Person es sich zeigt mit dem, wie es ihr innerlich geht, und ich kann ja nicht hineinschauen. Also wenn die Person mir das sagt oder ich sehe das körperlich, dass da vielleicht die Augen feucht werden oder auch mal Tränen kommen, dann erzeugt das in mir etwas. Ja? Und für mich hat das was von menschlich sein, Menschlichkeit, und da habe ich eine starke Resonanz zu. Und dann gehe ich in Resonanz mit dem Bedürfnis, und dann ist dieses Bedürfnis bei mir eben auch angesprochen, und das erzeugt dann wieder Gefühle bei mir. Und die mag ich dann meistens, ja, weil ich habe den Eindruck, das erlebt, da habe ich dann, da entsteht Kontakt und Verbindung. Das bringt mich der Person näher, weil ich einfach mehr weiß. Und wenn ich mehr weiß oder glaube, mehr zu wissen, dann trägt das wieder zu Sicherheit bei. Da sind wir wieder bei dieser Geschichte. Ja?
Aber ist das dann für dich Sicherheit? Aber ich habe gerade überlegt, was ist es dann genau dann, wenn diese Verbindung entsteht und diese Berührung vielleicht oder dieses Leben?
Es ist nicht
Ist
nur
es sowas
Sicherheit.
wie Liebe, sowas wie Nähe, sowas wie
Es ist eine ganze Menge an
so
Bedürfnissen.
wohliges?
Ja, das ist ein wohliges Gefühl und Bedürfnisse dahinter, vielleicht sowas wie Nähe, Verbindung, Kontakt und so weiter. Letztendlich, aber wenn ich es dann mir anschaue, ne, wie ich sage, wenn ich mir so vorstelle, Kontakt erfüllt sich für mich, was erfüllt sich denn dann? Wenn ich also die Bedürfnisse ein bisschen hochtransformiere, mal schaue, lande ich oft bei, ich möchte gerne entspannt sein können, und Entspannung erlebe ich, wenn ich den Eindruck habe, ich kann sicher sein im Kontakt, ne, ich gehöre weiterhin dazu, ich werde akzeptiert und so weiter. Aber das sind schon Bedürfnisse, die sehr stark ausgeprägt sind, erlebe ich immer wieder. Zumindest in den Situationen, wenn man da mal vertieft reinguckt. Und
Ja, danke.
da bin ich sehr, sehr dankbar auch für die Klarheit, die ich da bei Marshall immer wieder erlebt habe. Und dass er eben nicht stehen geblieben ist bei dem ersten Bedürfnis, sondern auch immer nochmal nachgefragt hat und eine Ebene tiefer gegangen ist.
Jetzt warte ich auf eine Frage, die in mir auftaucht.
Warten wir doch einfach mal und schauen mal.
Genau, damit du Bescheid weißt. Ja, was mir beim Durchlesen deiner Biografie auf der Webseite noch für eine Frage eingefallen ist, ist, du hast dich sehr engagiert im Fachverband Gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß nicht, was du jetzt noch alles machst, also ehrenamtlich. Habe dich ja dasselbe erlebt auch. Und ich habe mich oft gefragt, mit dem, was du alles tust und magst und ehrenamtlich, wie kriegst du die Kraft her? Und kannst du deine Selbstfürsorge, also wie schaffst du das, die Selbstfürsorge zu leben? Also wie kriegst du das hin überhaupt alles? Kannst du da, hast du die GfK gelebt? Lebst du die da? Und also eben auch mit dem Aspekt Selbstfürsorge, Selbstempathie und
Ich denke, also ich würde es gerne mal ein Beispiel Fachverband machen, würde aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ein paar Minuten. Wäre das in Ordnung?
wie nehmen wir uns?
Okay. Also wenn ich das jetzt am Beispiel Fachverband Gewaltfreie Kommunikation mache, den ich ja mitgegründet habe, gab es ja bestimmte Auslöser, die da passiert sind. Ich selber war damals im Zertifizierungsprozess vom CNVC, bin da reingegangen, schon in dem Wunsch, dass die GfK auch weiterzugeben. Und dann war ich in diesem Prozess, und die Isolde Teschner, die ja inzwischen auch leider verstorben ist, hat ja damals dieses Zertifizierungsverfahren für den deutschsprachigen Raum geleitet oder verantwortet. Und die hat mich schon immer genervt, in Anführungszeichen. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat gesagt, wann kommst du denn endlich? Wann kommst du denn endlich? Wann machst du denn dein Assessment und so weiter? Und ich habe mir immer gesagt, nee, ich möchte es noch nicht machen, weil ich habe den Eindruck, ich kann es noch nicht. Und ich kann der GfK erst weitergeben, wenn ich es kann. Also wenn ich selber kann. Und damit hatte ich also auch den Anspruch, es immer anwenden zu können in allen Situationen. Also zumindest war es für mich noch nicht gut genug. Und ich habe von Marshall damals auch immer wieder gehört gehabt, weil wir haben da auch drüber gesprochen. Und gut, ja, wenn du, nimm, lass, hat immer gesagt, lass dir Zeit, und wenn du fertig bist, dann kommst du. Dann kam der Zertifizierungsstopp, der durch Marshall ja verfügt wurde, zuerst in Deutschland oder für Deutschland und dann weltweit.
War das
Und
2003 oder 2005? Ich weiß gar nicht mehr.
der Zertifizierungsstopp war, glaube ich, 2005, wenn mich nicht alles täuscht. Und aber ich habe die Jahreszahlen jetzt nicht parat, das müsste ich nachlesen. Und jedenfalls war es mehrere Jahre hinweg keine Klarheit, wie es weitergeht. Und ich habe diesen Machteingriff von oben als sehr unangenehm erlebt, weil man hatte keine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, man wusste nicht, wie es weitergeht. Solche Gefühle von Hilflosigkeit und Ratlosigkeit und auch ein bisschen Ohnmacht finde ich sehr, sehr unangenehm. Im Sinne von, ich würde gerne auch Einfluss nehmen können, ich möchte auch, dass meine Interessen was zählen. Und es gab auch keine Übergangslösungen, die irgendwie bearbeitet wurden für die Menschen, die schon in diesen Zertifizierungsprozessen steckten. Und auf einem Trainertreffen, ich glaube 2009 war das oder 2010, das weiß ich nicht mehr, hat der Klaus Karstedt eine Methode vorgestellt, systemisches Konsensieren, ne? Etwas zum Ergebnisfindung oder Entscheidungsfindung in Gruppen. Sehr hilfreich fand ich das damals, als das kennenzulernen. Und er hat es an einem Beispiel demonstriert. Und dieses Beispiel war CNVC, ja, wie kann es weitergehen, mehr oder weniger. Und da hat die ganze Gruppe hat daran gearbeitet und hat Ideen, Hypothesen entwickelt, was könnte man machen, ne? Also was wäre jetzt gut? Und beim systemischen Konsensieren gibt es immer eine sogenannte Nulllösung. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Die Besonderheit in dem Verfahren ist ja, dass Widerstände gemessen werden und man kann Widerstandspunkte gegen die einzelnen Lösungen, Vorschläge und so weiter erarbeiten. Und die für alle überraschende Das für alle überraschende Ergebnis war bei dieser Geschichte, dass die Nulllösung, also alles bleibt so wie es ist, die meisten Widerstandspunkte bekommen hat. Das bedeutet, egal was man tut, alles ist besser als so wie es jetzt ist. Und das war der Auslöser, dass ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan habe und gesagt, komm, dann machen wir was Eigenes. Wir wollen irgendwie weiterkommen. Ja. Und da kam die Energie dann her, zu sehen, wenn alles besser ist als das, wie es jetzt ist, hey, dann lass uns was tun. Und dann kam natürlich dazu, dass ich mit den Menschen, die den Sachverband dann, sich dann zur Gründung da entschlossen haben, in dieser Arbeitsgruppe gearbeitet haben, viele, viele Tage, einfach sehr gerne gearbeitet habe. Und es gab eine enorme Energie, weil wir uns immer wieder auf Bedürfnisse konzentriert haben. Wir haben systemisches Konsensieren als unser Entscheidungsverfahren sofort übernommen. Wir haben immer wieder auf die Bedürfnisse geschaut. Wir haben uns Zeit genommen, Dinge auszuarbeiten. Und jede Entscheidung wurde wirklich so getroffen, dass es keine schwerwiegenden Einwände gab. Und dass dieses zu erleben, dieses Miteinander zu erleben, auch in einer Gruppe, das gibt auch Energie. Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass ich damals auch nicht in einer Beziehung war, die so viel Zeit gebraucht habe. Das heißt, ich hatte viel Zeit. Immer wieder. Und ich habe es mir einfach auch genommen. Und das war es mir wert. Und heute bin ich älter, Peter, weil das ist schon über 10 Jahre her. Ich brauche mehrere Generationszeit. Und ich versuche mir einfach dann immer zwischendrin größere Auszeiten zu nehmen, mit einer Sommerpause einfach mal rauszugehen oder über die Zeit zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar, um da wieder aufzutanken. Das gelingt auch. Aber nochmal. Das Entscheidende, die Energie kommt eigentlich von alleine, wenn ich mich auf die Bedürfnisse konzentriere. Also wenn ich innehalte und schaue, wie geht's mir eigentlich gerade, was brauche ich? Und allein die Klarheit, denke ich mir schon wieder, ah ja, genau. Und schon ist wie so innerlich fällt in mir so eine Anspannung ab. Und solange ich entspannt bleiben kann, geht viel, viel mehr, als wenn ich nicht entspannt bleibe.
Das heißt also, physisch geht auch viel mehr.
Physisch geht auch viel mehr. Es hat Auswirkungen
Leistungsmäßig.
aufs gesamte System,
Ja.
genau.
Und dadurch kannst du auch so viel dann ehrenamtlich machen neben deiner Arbeit.
Ja, also ich habe mein Ehrenamt schon ein bisschen zurückgeschraubt, einfach weil es zeitlich nicht mehr geht, weil wir in der Akademie ja auch viel zu tun haben und Ingrid sich mehr und mehr zurückgezogen hat, einfach weniger Seminare gibt oder leitet und ich die alle jetzt mache. Und da bleibt einfach mehr zu tun. Das möchte ich auch gerne machen. Macht mir auch Freude. Ja.
Ja, gibt ja auch
Und
Energie.
Genau. Und das Ehrenamt ist dann eher punktuell, nicht mehr so kontinuierlich. Zum Beispiel bin ich jetzt für den Fachverband im Februar 2 Tage auf der Didakta, auf der Bildungsmesse in Köln am Stand. Ja. Und diese 2 Tage bin ich dann sehr gerne dort. Das bleibt ja auch nicht bei den 2 Tagen, weil die andere ist am Tag vorher und so weiter. Also es gibt dann genügend Möglichkeiten, sich einzubringen, auch und gerade im Fachverband, auch mit punktueller Arbeit. Ist gleich mal der Werbeblock für diejenigen, die das möchten.
Ja,
Immer
ist
schön
gut.
nachfragen, was zu tun gibt.
Ja. Ja. Was ist denn dein Tipp so für Menschen, die auf der Suche nach einem erfüllten Leben sind? Gibt es da was, was du denen mitgeben würdest, als das wichtigste Erkenntnis von dir?
Würde ich mit einer Gegenfrage antworten, definiere mal erfülltes Leben.
Ja. Für mich ist ein erfülltes Leben, wenn sehr, sehr viele Bedürfnisse erfüllt sind und ich in einem, also überwiegend natürlich, es gibt immer ein Auf und Ab, aber wenn ich so den Grundtonus von ich fühle mich wohl habe, und da kann durchaus mal ein Unwohlsein dabei sein oder ein Schmerzpunkt dabei sein und gleichzeitig, wo ich sage, ich bin zufrieden im Leben und ich bin dankbar dafür, wie es mir geht. Und mit allen Aspekten des Lebens, Gesundheit und soziale Kontakte und Erfüllung.
Das Wesentliche, was ich feststelle, ist, ich komme wieder auf das gleiche Thema zurück. Je entspannter ich selber bin, desto leichter fällt mir alles und desto weniger kommt die Dinge, die an mich ranbrannten, auch so innerlich an mich hin, dass es mich irgendwie umwirft oder aus der Bahn wirft, von meinem Plan innerlich so abzuweichen. Also die eigene Entspannung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Immer wieder atmen. Und die Beschäftigung mit mir selbst, also im Sinne der Selbstempathie, das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende. Und dann, ich habe schon gesagt, für mich sind die Bedürfnisse sowas wie so ein Kompass. Und dann kann ich mich immer wieder neu ausrichten. Was brauche ich denn gerade? Und ich lebe es schon so, dass ich gerne zum Wohlergehen aller Menschen beitragen möchte. Also diesen Grundtenor habe ich auch und es lässt mich manchmal wirklich verzweifeln und wenn ich oder ohnmächtig in den Fernseher sehen will, ich dann gucke, was läuft da. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich meine Ressourcen nur dann gewinnbringend einsetzen kann, wenn ich selber halbwegs in meiner Kraft bin. Also wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkomme, glaube ich, kann ich kein gutes Seminar leiten im Sinne von, dass ich Menschen auch für die gewaltfreie Kommunikation erwärmen. Ja, und deswegen dazu so eine Balance zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigste zwischen dem, was einem wichtig ist. Aber ich habe auch gelernt, es darf mir auch mal gut gehen. Und ja,
Ja.
also auch ohne schlechtes Gewissen, es darf mir gut gehen, auch wenn ich sehe, dass anderen vielleicht nicht so gut geht. Gleichzeitig möchte ich beides im Blick behalten und versuche da mein Möglichstes zu tun, dass das geht.
Was ist es bei dir, wenn du sagst, ich hab so einen inneren Antrieb, so einen Beitrag zu leisten? Was erfüllt sich da bei dir? Ist das,
Ich glaube, das ist das, was Marshall Rosenberg bezeichnet, dass das uns Menschen allen gemeinsam ist, dass wir das Leben bereichern wollen. Und ich glaube, das ist so ein Grundgedanke, den ich auch so versucht habe zu verinnerlichen, auch wenn ich ihn nicht so oft thematisiere oder nach außen bringe. Aber diese Geschichte mit To Enrich Life, die hat mich immer sehr bewegt, dieses Bild mitzunehmen. Und wie kann ich zum Leben beitragen? Und trägt das gerade zu meinem Leben bei, was ich gerade tue, mache und auch erlebe oder eben auch nicht? Und das ist auch eine Frage, die ich dann wieder auf Bedürfnisse runterbreche. Was erfüllt sich denn gerade für mich? Oder was versuche ich vielleicht auch gerade zu erfüllen, indem ich das tue, jetzt in dem Fall in Anführungszeichen für andere? Ja.
Okay, also danke. Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Wo stehst du denn in 10 Jahren? Gibt es da so Pläne oder Ideen oder hast du da so eine Vision oder für dich persönlich, wo du sagst, ne, in 10 Jahren?
Ist interessant, ne? Weil wenn ich jetzt sage, nein, dann klinge ich ja, als wäre ich ein visionsloser Mensch oder so. Ich kriege das manchmal diese Frage gestellt und ich habe mich damit nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Es interessiert mich auch relativ wenig. Also ich würde ganz gerne weiter leben im Sinne von überleben, also im positiven Sinne. Weil ich habe noch vor, länger das zu machen, wie gewaltfreie Kommunikation unter die Leute zu bringen, weil ich einfach sehr viel Freude daran habe. Und das macht mir sehr viel Spaß und würde ich auch gerne dranbleiben. Ich habe also nicht vor, aufzuhören im Sinne von, ich gehe aufs alten Teil oder nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wo ich mich in 10 Jahren sehe, die Frage bewegt mich oder die stellt sich gar nicht. Versuche eigentlich im Jetzt zu leben, gerade so.
Ja, und hast du, also gut, das ist ja oft auch, wenn ich die Frage stelle, im Äußerlichen wird es oft wahr gemacht. Und mich interessiert vielmehr, hast du für dich so, ja, Ziele oder Wunsch, Sehnsüchte, wo du in 10 Jahren persönlich sein möchtest? Gibt es da ein Bild, was du für dich hast? Von deiner persönlichen Entwicklung her.
Für mich nicht, ehrlich gesagt, sondern ich würde gern so weitermachen und in dem Wissen, dass diese Geschichte mit dem Heiligenschein in diesem Leben wohl nicht mehr klappen wird. Und einfach, wenn ich zufrieden bin, also das meine ich wirklich im positiven Sinn des Wortes, zufrieden hat ja was von, das Wort Frieden steckt ja da drin. Wenn ich in 10 Jahren immer noch zufrieden bin oder weiterhin zufrieden bin, dann wäre das völlig ausreichend für mich. Egal, was ich dann mache.
Okay. Ja, gibt es eine Frage, die du gern gestellt haben möchtest und die ich noch nicht gestellt habe?
Wir haben ja gesagt, wir gehen offen in dieses Gespräch hinein und es gibt sicherlich noch viele Aspekte, wo ich was dazu sagen könnte oder die ich wichtig finde. Aber im Moment fällt mir keiner ein. Außer, dass
Ja.
es mir gerade Freude macht, mit dir zu sprechen. Das merke ich gerade nochmal. Und auch deine Anfrage damals hat mich gefreut und freut mich immer noch, weil das für mich auch irgendwie als Zeichen von Wertschätzung rüberkommt und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen.
Gerne, gerne. Und es hat ja jetzt eh lange gedauert, bis das passiert ist. Und ich war bei dir 2014 mit Ingrid auch in der Mediationsausbildung. Ich habe dich sehr geschätzt. Und immer noch und habe dich auch als ja immer noch auch als sehr kompetent erlebt und von daher freut es mich, dass du jetzt auch da auf meinem Podcast sichtbar wirst oder hörbar und dass die Menschen da dich auch noch ein wenig näher kennenlernen.
Vielen Dank.
Gerne, dann alles Gute dir, Andi.
Alles Gute für dich, Peter. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal live wiedersehen.
Ja.
Das war schön.
Ciao.
Bis dann. Ciao.